KinoCast.
Wo waren wir? Wir wollten irgendwie einen Podcast aufnehmen.
Genau, lass mal anfangen. Hallo und willkommen zur allerneuesten Ausgabe vom KinoCast zwischen den Jahren, wie es so schön heißt. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, ich bin der Erik, immer noch. Ja.
Hallo, immer noch Erik.
Weihnachten überstanden. Hallo
Erik, immer noch.
Sneak, die Jubiläums-Sneak überstanden. Insider wissen ja, Jubiläums-Sneaks in der Innenstadtkinos, in den Innenstadtkinos ist meistens nichts Gutes. Wir hatten den Film Der Fremde. Werden wir gleich sehen, ob das auch in dieses Muster reinpasst oder ob das mal was ist, was positiv nach oben ausschlägt. Werden wir gleich erfahren. Dann habe ich einen Film nachgeholt, für den ich mir ein bisschen Zeit genommen habe, nämlich One Battle After Another. Der geht nämlich eine Weile. Und da war jetzt zwischen den Jahren mal ein bisschen Zeit. Im Heimkino haben der Chris und ich den Film geschaut. Family Plan 2 auf Apple TV Plus ist der neu erschienen. Und ich habe einen Film nachgeholt, der lief auf Vox die letzten Tage. Und nachdem die erste Werbung kam, habe ich auf meinen eigenen Server umgeschaltet, weil da hatte ich den auch drauf, weil den habe ich nämlich als Blu-ray noch liegen. Den wollte ich schon seit Ewigkeiten mal gucken. Und nachdem es bis zur ersten Werbung ziemlich gut aussah, habe ich den Rest geguckt, nämlich Wir kaufen einen Zoo, den werde ich mal vorstellen.
Ja.
Von Cameron Crowe mit Matt Damon. Und ja, mal schauen. Vielleicht, wenn es zeitmäßig passt, jetzt haben wir ja 4 Filme, über die wir sprechen, dann werde ich noch ein bisschen was über Pluribus, über das Season 1 Finale reden und vielleicht haben wir auch noch Zeit für die Fallout Staffel 2, Episode 2 Folge.
Oh, die habe ich noch nicht gesehen, das darfst du nicht spoilern.
Oh nein, jetzt weißt du das noch gar nicht. Ach du großer Gott. Na gut, dann fang mal an. Der Fremde. L'étranger.
Ja. Der Fremde, der Fremde von François Ozon, wie ich mir habe sagen lassen, François Ozon, Nominierungen, Goldene Löwe, Volpi Cup for Best Actress, wo hat er noch Nominierungen für?
Ja, Volpi Cup Best Actor, auf dem Filmfestival in
großer Prestige hier, Silver Lion, Marcello Mastroianni Preis, Venice Film Festival, Green Drop Award, Europäischer Filmpreis und. Ein hochdekorierter Film, Der Fremde, ein Krimi-Drama, das 2 Stunden und 3 Minuten geht und
naja,
der ganze
war
Film
nominiert überall, der hat ja nicht gewonnen.
Also, nominiert für, okay. Hab ich gesagt, Nominierungen. Ich habe gesagt, nominiert für.
Ja, du hast gesagt, hochdekoriert, also ja, nicht wirklich. Also.
Hochnominiert, besser?
Hochnominiert, genau.
Der hochnominierte Film. Und der ganze Film, um das gleich vorne raus zu sagen, ist in Schwarz-Weiß gedreht. Und der wird auch zwischendurch nicht irgendwie bunter und das trifft allerdings auch auf die Stimmung im Film, sagen wir es mal so. Die ist nämlich auch relativ schwarz und weiß. Es geht darum, wir sind im Algerien der 1930er Jahre, also knapp 100 Jahre jetzt bald her. Erik erinnert sich noch lebhaft dran. Und
es ist, als ob es gestern gewesen wäre.
Und wir lernen dort einen jungen Mann kennen, einen Franzosen, der heißt, jetzt muss ich nochmal gucken, wie er heißt, Morceau, so wird er ausgesprochen.
Das stimmt auf jeden Fall, Morceau.
Meyersault. Im Deutschen wäre es der Meyersault. Innerhalb von Erik ist gerade der kleine Franzose gestorben, richtig?
Nee, ich fand's auch witzig.
Okay, also mach so. Und der ist so ein bisschen ein seltsamer Vogel, der ist so ein bisschen ein Eigenbrötler, der hat nicht so wirklich Freunde, der hat keine Bindung zu den Menschen um sich herum und lebt da sein Leben vor sich hin, nach dem Motto so, lasst mich doch einfach alle in Ruhe und ist, ja, der typische Eigenbrötler eigentlich, der sehr, sehr tiefgründig daherkommt und sehr, sehr viel nachdenkt. Und der steckt, ich weiß jetzt nicht, ob das am Anfang des Films kam, also er bringt auf jeden Fall seine Mutter ins Altenheim, mit der er zusammen wohnt. Sieht
ja,
man das? Oder?
Achso, hast du den Anfang nicht gesehen? Am Anfang waren eigentlich eher so ein paar Texttafeln, wo so ein bisschen historisch eingeordnet wurde, wo wir uns gerade befinden. Also dass eben Algerien seit, ich glaube, 1800 noch was von Frankreich besetzt ist und deswegen die Franzosen eben dort sind und die ganzen administrativen Sachen in Algerien machen. Und er ist halt wahrscheinlich einer von denen, die dort eben nach Algerien entsandt sind. Ein Franzose, ja, der...
Ist er, weil er hat ja so einen Bürojob.
Genau.
Deswegen passt das.
Und okay. Ja, es gibt halt immer noch diesen... Ja, diese Apartheid, diesen Rassismus gegen die Araber, wie es so genannt wurde im Film, ja. Und das kam halt am Anfang. Es kam nicht, wie er seine Großmutter dahin bringt, also das.
Seine Mutter, nicht die Großmutter.
Seine Mutter, ja. Es kam nicht, wie er die dahin bringt, sondern wir wurden eigentlich gleich, wir sind ihm gefolgt, wie er so durch den Tag geht, so in seiner Apathie und in seiner fehlenden Empathie und.
Okay, das ist schon mal gut. Also wie gesagt, seine Mutter ist im Altenheim und seine Mutter verstirbt leider im Altenheim auch, weswegen er sich auf den Weg dorthin macht, um dort alles zu regeln, was ja mit einer längeren Busfahrt verbunden ist, mit der Totenwache, die ist super anstrengend wohl auch ist. Und er schläft eigentlich die hauptsächliche Zeit immer wieder ein und regelt dann quasi vor Ort noch so ein bisschen den Nachlass, soweit es eben geht. Aber auch das alles so, ohne groß die Gefühlsregung bei sich zu haben oder da groß was zu tun. Und es kommen immer wieder so kurze Einblendungen, die ich am Anfang überhaupt nicht so ganz kapiert habe. Also das Erste, was ich vom Film mitbekommen habe, ist, dass er sagt, ich habe einen Araber getötet. Und ja,
quasi, wie gesagt, genau, ins Gefängnis in den Raum reinkommt, ja.
Ja, ja. Okay, dann war das. Okay, gut, dass ich das jetzt auch zuordnen kann. Jedenfalls wird dann die Geschichte quasi erzählt, wie er oder wie es zu dieser Situation kam. Also er lernt seinen Nachbar besser kennen und der Nachbar freundet sich mehr oder weniger mit ihm an und nimmt ihn überall mit und bezeichnet ihn dann auch als sein Kumpel und was weiß ich was. Wo man nicht so genau weiß, ob ihm das eigentlich recht ist oder nicht. Eigentlich wirkt es, als ob es relativ egal wäre. So, ja, schwätzt du nur, sind wir halt jetzt Freunde, wenn du das sagst, so nach dem Motto. Er ist halt schwer, schwer greifbar für seine Umwelt, hat allerdings neben seinem Nachbar als Kumpel plötzlich auch eine Frau an seiner Seite. Die lernt er nämlich kennen, mit der geht er, labert ihn quasi an am Strand, wo sich der Erik schon aufgeregt hat, wie denn in Algerien die Strände aussehen. Das kann eigentlich nicht sein. Dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Und bandelt dann mit der an und die ganze Beziehung ist, wie ich fand, super cringe, also super, super anstrengend, super seltsam alles, weil sie wirft sich ihm wirklich so halber an den Hals und er mal so, ja, okay, komm hier, Baby, ja. Nach dem Motto so, ja, dann habe ich jetzt halt eine Freundin, okay. Hm. Also das wirkt wirklich extrem anstrengend gewesen für mich, das auszuhalten. Also die Freundin auszuhalten war für mich anstrengend, das kann ich gleich schon mal vorneweg sagen. Und es kommt dann eben zu der Situation, dass sie gemeinsam an Strand fahren, an Strandhaus fahren, einen Freund von seinem Nachbar besuchen, der auch irgendwie noch Stress mit der Polizei hat und der ja die ganze Zeit auch schon Stress mit einer Gruppe von Arabern hat, die ihm da vor der Tür immer auflauen und auf ihn warten und das ist ich was, weil dieser besagte Freund so im Hintergrund ein wenig wie so ein Bordell betreibt oder halt so freiermäßig unterwegs ist. Und da ist eben auch die Schwester von einem dieser Arabern dabei in diesem Ring und das finden die nicht so geil. Warum wohl? Also könnte sich das wohl denken. Und auch da ist so ein bisschen viel Gewalt mit im Spiel und ja, jedenfalls, die verfolgen ihn mehr oder weniger die ganze Zeit und dann auch dort am Strand tauchen sie auf, was ihn natürlich dann richtig ankekst. Und dann gibt's Streit, dann gibt's ein bisschen Kampf. Und infolgedessen wird sein Kumpel, dessen Namen ich vergessen habe, ich keine Ahnung mehr, wie der hieß, der wird dabei mit dem Messer verletzt. Aber auch nicht schlimm, nur oberflächlich. Also der zieht ihm einmal mit dem Messer durchs Gesicht, aber ist nur oberflächlich. Ja, wie das halt so ist, ne, wenn man einem ein Messer durchs Gesicht zieht, ist meistens nur oberflächlich. Und ja, daraufhin, als der vom Arzt zurückkommt, macht sich eben unser Meursault noch einmal auf an den Strand und läuft nochmal in die Ecke, wo eben diesen Araber hatte. Und dann passiert ein großes Unglück. Was da passiert, haben wir ja eigentlich schon gespoilert.
Man sollte ja auch diese Weltliteratur, die zugrunde liegt, kennen.
Ja, das gehe ich eigentlich davon aus. Also es ist dann wirklich nicht nur ein Unglück, sondern es ist dann ein relativ kaltblütiges Erschießen eines anderen Menschen. Ja, und da wird er halt, dann kommt es zur großen Gerichtsverhandlung und dann zum Grand Finale hinten raus mit noch dem ein oder anderen düsteren Moment. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, ohne jetzt zu viel zu verraten?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass du irgendwas Wichtiges vergessen. Ich glaube,
du willst
so
nicht drüber reden.
Es gab wohl irgendwie noch eine Sache mit einem Hund, die dich auf die Palme
ja,
gebracht hat.
Ah, ja, das hat mich an den Rand des Rausgehens gebracht, weil sein anderer Nachbar, ein älterer Wichser, hat einen Hund und kommt überhaupt nicht mit dem zurecht und der tritt den auch und was weiß ich was. Also da bin ich richtig sauer geworden. Also dem habe ich gewünscht, dass er die Treppe runterfällt und sich dabei das Genick bricht oder sowas. Also nicht der Hund, sondern der Typ. Und auch dieses, ich kann gar nichts dafür und ist alles so schrecklich und der Schmerz der Welt. Junge, also wenn du einen Hund anfasst, der überhaupt nichts getan hat, der einfach nur Hund ist, da hört es bei mir auf. Da vergesse ich auch mal kurz meine gute Kinderstube. Und wie ich finde, zu Recht. Und wer damit ein Problem hat, soll sich verpissen. Nein, Spaß. Aber ja, also das ging gar nicht. Das hat mir wirklich einen Impuls gegeben, zu sagen, Junge, wenn jetzt noch irgendwas ist, gehe ich raus. Ich möchte es nicht sehen. Ich krieg da einen Vollvogel. Ich habe es aber dann durchgezogen bis zum Ende. Ich habe die ganzen 2 Stunden ausgehalten in dieser Schwarz-Weiß-Welt. Der Erik hat es auch ausgehalten, wir haben es alle irgendwie ein bisschen ausgehalten. Also nicht, dass wir aber es war jetzt nicht so, dass dieser Film ein Genuss für alle Sinne war, sondern eher hui. Also so ging es mir. Ich fand das nämlich einen ziemlich anstrengenden Film, einen ziemlich nichtssagenden Film, weil halt auch nicht sehr viel Text drin ist. Gerade von unserem Hauptcharakter, der redet am Anfang relativ wenig. Das ändert sich im Laufe des Films, wenn dann die Frau mit am Spiel ist, ändert sich das ein bisschen. Aber trotzdem ist es, ja, ich fand es unglaublich tröge erzählt, unglaublich krasse Aufnahmen, wie ein Reisebus von links nach rechts durchs Bild fährt. Und das halt auch so eine Minute lang und hockst dir dran so, ja okay, wir haben es kapiert. Ich glaube, der will von links nach rechts. Und das hat mich einfach irgendwann gekillt, mal wieder. Hm. Also ich sag bewusst mal wieder, weil das einfach, glaube ich, nicht meine Filmwelt ist, solche Filme. Ich kann damit nicht so wirklich groß was anfangen. Das ist mir zu tief, vielleicht bin ich dann einfach zu oberflächlich oder zu einfach gestrickt auch. Ja, ich fand's einfach, ich war mehr oder weniger froh, als der Film aus war. Weil er für mich eigentlich auch nicht so wirklich diese tiefe Message hatte, die vielleicht andere darin sehen. Erik, hast du eine tiefe Message darin gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Schade, warum nicht?
Keine tiefe Message in diesem Film.
Also, es war nämlich total spannend, was viele nicht wissen, bevor der Film losging, oder als der Film losging, habe ich noch ganz kurz reingeguckt. Dann hat Erik gesehen, was kommt, und er so, superb, hat er gesagt, genau so, und hat dann erstmal seinen Rollkragenpulli ausgepackt.
Passt nicht, nee, ich habe den Regisseur gesehen, François Ozon, von dem ich schon einige gute Filme gesehen habe, also wie gesagt, Swimmingpool hatte ich im Vorgespräch schon mal genannt und 8 Frauen zum Beispiel, und die hatten alle so einen Sog drin gehabt, dass du in die Geschichte reingezogen wurdest. Die waren auf eine gewisse Art anziehend und gleichzeitig abstoßend. Und das hat mir hier bei dem Film ja überhaupt völlig gefehlt. Das war wie so ein, ja, die Bilder, dadurch, dass es schwarz-weiß war, das war halt so das One-Trick-Pony, dass es irgendwie ein bisschen was Besonderes war. Aber dieser typische Stil, den ich von dem Regisseur erwartet hätte, war einfach nicht da. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen an der literarischen Vorlage irgendwie verhoben. weil, also ich kenne jetzt den Roman nicht von Camus, aber ja, das zählt da halt zur Weltliteratur und also wird schon irgendwo seine Berechtigung haben, dass das Buch als sehr gut angesehen wird. Und das kam überhaupt nicht rüber. Es war, ja, vielleicht ist man auch dran gescheitert an der literarischen Vorlage, weil da waren teilweise die Motivationen der Darsteller waren überhaupt nicht erkennbar. Also das sprang von einer Szene zur nächsten. Ja. Man hat überhaupt nicht verstanden, warum ist der jetzt so drauf und warum passiert das jetzt gerade und warum macht er das? Und das war halt die ganze Zeit so eine konsequente Verwirrung, dann irgendwelche Tagträume, die sehr real aussahen. Dadurch, dass natürlich in Schwarz-Weiß gedreht war, konnte noch nicht mal mit irgendwelchen, dass das irgendwie anders aussieht, das Bild oder so, die Träume, die Traumsequenzen, sondern das sah halt alles gleich aus. Das heißt, man wusste dann auch nicht, Moment mal, hä, passiert das jetzt gerade oder ist das geträumt oder was ist denn hier los?
Ja, was ist jetzt wahr und was ist nicht wahr? Und ja,
dann, also, wo das in so ein Gerichtsdrama dann übergeht, weil der natürlich für den Mord oder Totschlag oder was auch immer angeklagt wird, da war ja dann auch so dann dachte man so, ja, jetzt wird hier ein Gerichtsdrama draus und das war aber dann auch eher irgendwie ziemlich läppsch, was da abgeliefert wurde irgendwie. Also, ja, weil natürlich er sich dann auch mit seiner völlig unempathischen Art und auch überhaupt nicht selbst reflektiert, dass er weiß, was er jetzt sagen darf und was er nicht sagen sollte, besser im Zeugenstand reitet er sich halt auch total rein. Und es geht halt, gut, was mich, sag mal, leicht überrascht hat, war natürlich, dass offensichtlich das Leben des Volkes, was besetzt wurde, doch was gezählt. Also es war jetzt nicht so wie in Südafrika damals, wo die Besetzer oder in anderen, sagen wir mal, Kolonien von anderen Ländern, wo die einheimische Bevölkerung so gut wie nichts gezählt hat. Also das heißt, wenn da jemand einen umgebracht hat oder so, dann war das eher so ein, ja, du, ne? Sondern hier geht es halt wirklich darum, dass auf diesen Totschlag auch die Todesstrafe steht. Also die Franzosen haben ja da so eine Guillotine, die ist dann im Einsatz meistens. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, das wurde eher auch so gehandhabt, dass das eher nicht so viel zählt, die Menschenleben von dem besetzten Volk. Ja, aber das war dann doch wohl anders, die Gerichtssprechung. Und ja, aber das war eher so eine Randbemerkung. Der Film hätte viel mehr gekonnt. Also diese, was du erwähnt hattest, diese Liebesgeschichte da, das ist auch so total seltsam die ganze Zeit. Man kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Und
das war einfach nur fürchterlich.
Total schnell, dass sie ihn dann plötzlich heiraten will und er sagt, ja, okay, lass halt machen. Also irgendwie ganz...
Das hat aber auch tatsächlich zeitlich für mich gar nicht gepasst, weil auch bei der Gerichtsverhandlung reden sie uns drüber. Ja, und dann waren sie noch dort mit ihrer Verlobten oder dann wollten sie heiraten und das war alles am Tag nach der Hochzeit, nach der Beerdigung von ihrer Mutter. Ja. Mhm. Also, hä? Das passt zeitlich gar nicht. Also, und ich habe, als du dann gesagt hast, ja, das, oder als wir dann erfahren haben, nicht, dass du es gesagt hast, sondern als wir es erfahren haben, dass es eine Literaturverfilmung ist, habe ich überlegt kurz, ob die Hälfte der Seiten in dem Buch einfach leer sind, weil einfach nichts gesagt wird oder ob da tatsächlich drin steht, der Bus fährt von links nach rechts.
Ja, glaube ich nicht, dass es dann eher so das adaptierte Drehbuch dann.
Naja. Ja, das war jetzt überspitzt gesagt. Aber ja, vielleicht hört man es schon raus. Wir sind beide nicht so angetan
von diesem Film. Also ich habe mich tatsächlich dadurch, dass ich für die Firma eine Zeit lang in Algier war, und da auch, ich kenne ja da keine Scheu, ich bewege mich ja dann auch als Europäer dann in anderen Kulturkreisen, gehe ich dann auch in Viertel, wo man eigentlich nicht gehen sollte und treffe mich da mit Leuten und so weiter. Das
Leute, nennt das sie jetzt?
Nee, ja.
Ich gehe in Viertel, also wo man nicht hingeht, ich treffe Leute.
Naja, wie gesagt, wenn mich da einer einlädt von denen, die wir da irgendwie kennengelernt haben oder so, dann habe ich da keine Scheu. Ich kenne halt Kollegen, die sagen, nee, um Gottes Willen, ich verlasse hier nicht mein Hotel in irgendeinem, weißt du, wenn da irgendwo Reisewarnung oder irgendwas. Ich habe da jetzt keine Scheu irgendwo. Und ja, ich habe auch in Algerien, ich habe nur gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe die so freundliche und nette Leute überall getroffen. Und deswegen, ich war da viel unterwegs, habe da viel gesehen, auch die alten französischen Gebäude noch, die dort stehen und alles. Ich habe mich ein bisschen drauf gefreut, da vielleicht ein paar Sachen wiederzuerkennen. Man kennt das vielleicht, wenn man irgendwie einen Film sieht im Kino, wo man weiß, der ist irgendwo gedreht, wo man schon mal war, und dann versucht man drauf zu achten, so, ist da was? Und ich habe halt hier die ganze Zeit, das sah schon irgendwie aus wie an manchen Ecken, aber dann irgendwie doch nicht. Es hat sich für mich nicht so angefühlt, und dann habe ich auch festgestellt, ach, das haben sie in Marokko gedreht. Also, deswegen hat sich's nicht so richtig nach Algier angefühlt. Wobei ich mich dann auch frage, warum geht das nicht? Warum können die nicht direkt in Algier auch drehen? So ein müsste doch eigentlich auch möglich sein für so einen französischen Film. Aber ja, wer weiß. Wird schon seine Gründe gehabt
haben. Das werden wir nie erfahren, glaube ich. Weil dazu müssten wir tiefer bohren.
Das wollen wir nicht bei diesem Film.
Das glaube, das wollen will keiner von uns.
Ich habe ihn sowieso jetzt schon fast vergessen gehabt, nach dem, was ich über die Feiertage alles gesehen habe. Das hat schon wieder die Erinnerung an diesen Film fast gelöscht von meiner Festplatte. Zum Glück. Übrigens hier bei
wichtige Sachen.
In der IMDb, da gibt es ja immer diese Bemerkung hier, wo so Tags, also worum es in diesem Film geht. Und hier, das Erste, was bei mir hier auftaucht, ist Male Full Frontal Nudity, Male Frontal Nudity, Male Nudity und Emotional Detachment. Ja. Aber es gibt noch 87 weitere Tags zu diesem Film. Das ist gut. Aber das waren die, Beating a Woman ist noch ein Tag. Knife Attack ist auch mit dabei. Prison, Murder. Ja. Okay. Aber das Wichtigste ist, dass der Mann nacksch ist. Und die Frau ist auch nacksch.
Ich überlege gerade. Ja, die Frau ist auch nacksch.
Ja. Aber das ist mal von François Ozon eigentlich gewöhnt. Da geht es immer, was das angeht, ziemlich gut zur Sache. Zumindest in den Filmen, die ich kenne von ihm. Die älteren Filme. Aber hier ist es nicht gut. Also sonst war es immer meistens so eine weirde Liebesgeschichte auch, die einen irgendwie in den Sog reingezogen hat, weil man erfahren wollte, wie geht das jetzt aus hier. Das ist einfach total verwirrende Versatzstücke. Der Film war zwar super lang mit 2 Stunden und der war wirklich langweilig auch, leider. Nicht so bei manchen anderen Filmen, wo man sagt, nee, das hat mich gut unterhalten. Nee, hier war es einfach langweilig und er hat trotz seiner Länge nicht genug erzählt. Also er hat eben die Sequenzen gehabt, die der Chris schon beschrieben hat, irgendwie ein Bus fährt von links nach rechts, eine ewige Einstellung, aber die eigentlich wichtigen Sachen, wo man sagt, okay, was hat ihn jetzt dazu bewegt, von der Szene A zur Szene B, seine emotionale Wandlung, ja, was hat dazu geführt, das wurde überhaupt nicht, also kam über. Vielleicht wird es im Buch noch beschrieben oder vielleicht soll man sich hier als Zuschauer eigene Gedanken machen, aber nee, das sehe ich heutzutage nicht. Also irgendwie, du hast ja gelesen, Filmfestivals lief der Film, ja, aber da ist ja auch hier, ich habe jetzt gerade was offen vom Filmfest Venedig, da ist hier so eine Kritik, seine intellektuelle Tiefe fordert heraus, stößt ab, zieht an und verlangt vom Zuschauer nichts Geringeres als den Mut zur radikalen Offenheit. Aber wurde auch nicht gut bewertet dort beim nur 6 Punkte von 10 wurde dort gegeben. Genau, also da wird viel von Scheitern geredet.
Oder?
Viel von Scheitern an der Vorlage geredet und so, ja. Okay. Na gut.
Das heißt, wir liegen nicht so ganz komplett daneben, sondern das ist einfach so.
Nee, wir fanden halt nur einfach noch schlechter als das Ursprung. Aber was man sagen muss, die Serie hält, das heißt, Jubiläumsneaks sind immer scheiße in Stadtkinos. Das so lange, bis mir hier das Gegenteil bewiesen wird. Also mit größter Vorsicht dann die 1350 oder die 1333 vielleicht auch oder die 1400 dann mit größter Vorsicht zu genießen. Jubiläumsneaks.
Ein wenig. Wie viele Punkte geben wir denn?
Also ich gebe 4 Punkte. Weil, ich habe zumindest mal ganz gute Ansätze gesehen, aber die wurden halt nicht und ich will den auf jeden Fall auch nicht nochmal sehen und deswegen liegt er für mich unterm Durchschnitt. Und was gibst du denn?
Ich gebe ihm sensationell 1 Punkt, weil ich fand ihn einfach nur komplett grausam. Hat mich überhaupt nicht gecatcht. War vielleicht, wie gesagt, mal wieder literarisch zu hoch für mich. Vielleicht bin ich einfach der einfache Typ Kinogänger oder sowas. Aber es war für mich einfach jetzt kein Film, wo ich sagen kann, oh mein Gott, guckt euch den an, oh, was für ein Bringer, sondern es war eher ein Film, wo ich sage, boah, wenn ihr die Wahl habt zwischen Watch Grass wachsen, Growth of Grass oder Der Fremde, guckt euch Growth of Grass an, weil definitiv spannender. Also überhaupt nicht meins, ging voll an mir vorbei und ich fand ihn fürchterlich geschauspielert teilweise auch. Und die Liebesgeschichte ging mir auf den Keks. Die ja, einfach, mir ging so vieles auf den Keks in diesem Film. Da kann ich nicht mehr Punkte geben.
Das ist wohl wahr. Ich empfehle den Film übrigens auch nicht weiter, womit wir gleich hier zu unserem Vote kommen auf kinocast.net, wo ihr über den Film abstimmen könnt, wenn ihr den gesehen habt oder auch später schaut. Die Abstimmung läuft noch ein bisschen. Da hat der Film eine bunte Mischung an Wertungen. Also es geht von 8 bis 0. Also schwer zu sagen, was hier der Durchschnitt ist. Müssen wir mal noch abwarten.
Chris
rechnet es dann aus.
Bei 4 wird es sich einpendeln.
Ja, ich denke auch so. In der Mitte 4 sind die meisten Stimmen. Habe ich auch eine dazu gegeben, ja. Aber der Film wird im Großteil nicht weiterempfohlen. Ja, also wenn euch das tatsächlich interessiert, das Thema, wenn ihr vielleicht das Buch gelesen habt und wollt mal gucken, wie die filmische Umsetzung ist, wahrscheinlich, also ich bin mir fast sicher, dass das Buch noch wesentlich detaillierter ist und diese ganzen emotionalen Wendungen und Wandlungen da viel mehr mitnimmt als dieser Film, dann, ja, wenn man mit diesem Wissen vom Buch da vielleicht den Film schaut, dann ist das bestimmt ein bisschen eine bessere Erfahrung, aber ja. Läuft am 1.1. im deutschen Kino an. Ja, müsst doch schauen, ob ihr den irgendwo erwischt, denn ich glaube, der wird eher so in der Sparte Arthouse irgendwo laufen. Ich glaube nicht, dass der...
Ja, ziemlich sicher, also...
Dass der im IMAX im großen Saal läuft oder so, glaube ich nicht.
Weiß nicht.
Ja, also wenn euch der Film interessiert, guckt euch das mal an. Ansonsten kriegt er von uns immer noch andere Empfehlungen für andere Filme, die sich vielleicht dann mehr lohnen. Wie sieht's denn mit der übermorgigen Sneak aus? Denn wir nehmen heute schon am Samstag auf, weil ich morgen nicht da bin.
Ja, das wäre dann die Sneak Nummer 1301.
Die wird wieder gut. Ihr solltet ins Kino kommen. Also die nach der schlechten Jubiläumssneak wird immer gut.
Ja, wir starten hoffentlich in die nächsten 100. In 100 Sneaks und gehen das an. Der Tipp lautet, schau nicht zurück.
Genau.
So, und jetzt Erik, was ging ein?
Wenn ich mich so recht erinnere, in den letzten Jahren war es dann immer so, die letzte Sneak des Jahres war sowieso immer ganz gut, weil die hat dann immer in unserer Jahresendauswertung, die blieb immer am frischesten noch im Gedächtnis auch. Und ja, also vielleicht kommt ihr da mal vorbei, wenn ihr zwischen den Jahren mal wieder in der alten schwäbischen Heimat seid, geht in die Innenstadtkinos, habt da mal ein bisschen Auszeit von dem ganzen Verwandten-Zeug da zu Hause. Ja, schau nicht zurück. Was ist bis jetzt eingegangen? Ich habe einen Tipp abgefeuert hier, der heißt Bon Voyage. Bis hierher und noch weiter. Deswegen bis hierher und noch weiter. Schau nicht zurück. Ja, verstehst du? Ja? Okay.
Ja.
Und der Cinebasti, schöne Grüße, hat getippt Madame Kika. Das hat nichts mit dem Kinderkanal zu tun, sondern das ist tatsächlich ein Film, den ich auch gerne sehen würde. Da geht es um eine junge Französin, die so ein bisschen reinkommt in diese, ja, nicht Onlyfans, also sowas Ähnliches, aber halt in real, dass die halt quasi die Kinks von irgendwelchen Männern befriedigt, dann, dass wenn die da irgendwas wollen, die rutscht dann so rein. Das ist aber alles auf so eine weirde und ganz, ganz amüsante Art. Hatte ich schon davon gehört, von dem Film.
Warum bin ich jetzt nicht überrascht, dass du von diesem Film schon gehört hast?
Ja.
Heiß ja jetzt nicht.
Alter. Die dunklen Tiefen sind mein Zuhause. Genau, also schau nicht zurück. Ja, weiß ich nicht, wie das passen könnte, aber mal gucken. Mal gucken. Sind bis jetzt nur zwei Tipps da? Wundert mich ein bisschen bei dem relativ offenen Hinweis. Also wenn euch noch was einfällt, wenn ihr den Podcast hört, meistens kommen auch am Sonntag und Montag noch ein paar Tipps, deswegen habt ihr ja auch noch Zeit. Ja, geht ruhig auf kinocast.net, ruft euch da den Sneak-Beitrag auf und geht einfach in die Kommentare und droppt da einen Tipp, den ihr habt. Okay. Andere Filme, die wir gesehen haben, ich brauche mal einen Trainer, dass ich die Stelle besser wiederfinde. So, mittlerweile gibt es ja nun auch von einigen einigen Leuten in den Weiten des Internets schon die Listen, beste Filme, schlechteste Filme, meine Top 5, meine Top 3, bla bla bla, hast du vielleicht auch schon irgendwo reingespült bekommen.
Ja, ich kriege es schon von Kinocast reingespült.
Hä? Ich hab das noch gar nicht veröffentlicht.
Was?
Nein, ich hab noch nichts gesagt zu dem Thema, weil gut, ich muss gut. Ja noch abwarten, ich muss ja noch ein paar Filme nachholen. Aber was mir aufgefallen ist, dass der Film, den ich jetzt vorstelle, nämlich One Battle After Another, war sowohl bei manchen Leuten in den Tops als auch in den Flops. Und sowas interessiert mich ja immer, wie der dann bei mir ankommen wird. Und erstmal, der Film ist relativ schwer zusammenzufassen. Ich versuche es trotzdem mal. Der beginnt mit einer Szene, die wohl, glaube ich, so 15 Jahre in der Vergangenheit liegt. Da gibt es eine linksradikale Gruppe namens French 75, die so diverse die verbreiten jetzt keinen Schrecken oder sowas, aber die piesacken das Establishment durch diverse Aktionen, sagen wir es mal so. Und die eine Aktion, die sie durchführen, die wir da auch in aller Gänze zu sehen bekommen, ist, sie befreien 200 Häftlinge von der sogenannten ICE-Behörde. Man kennt das ja hier, die in den USA gerade aktuell immer irgendwelche Leute, die irgendwie aussehen wie Mexikaner oder sowas, einfach verhaften von der Straße weg und die irgendwie nach Mexiko schaffen oder sowas. Hast bestimmt auch schon so Clips gesehen im Internet, ja, fliegt da sowas rum mit dieser komischen paramilitärischen oder keine Ahnung, wo die angedockt sind. Die zeigen ja auch ihre Gesichter nicht. Und jedenfalls ist es alles ziemlich diktatorisch, was da gerade abläuft. Aber gut, jedenfalls in dem Film werden halt
das war's mit der Einreise, Erik. Das war's
200 Häftlinge befreit von eben ICE. Und danach, ja, einer, der das mit plant ist, Leonardo DiCaprio, der heißt auch mit Decknamen Ghetto Pat. Bob Ferguson heißt er in Wirklichkeit. Und nach dieser Aktion müssen sie alle sich erstmal untertauchen, weil da haben sie natürlich von der Regierung einigen Gegenwind dann zu befürchten und sie tauchen dann unter und die Behörden, die auf sie aufmerksam geworden sind, die sind da auch nicht zimperlich, ja, die sagen halt, das sind absolute Radikale und wenn sie da irgendwo ein paar Leute von denen hochnehmen, also da wird doch von Schusswaffen Gebrauch gemacht und so weiter. Jedenfalls taucht er dann unter und er hatte aber vorher eine Freundin kennengelernt und mit der zusammen hat er dann auch ein Kind, aber die Freundin ist irgendwie auch total weird drauf, fast so wie bei Die Fremde hier, so ähnlich. Also da wird doch gesagt, weil die ist so total kämpferisch und fast so ein bisschen wie die bei Alien hier, so total kämpferisch drauf und da wird gesagt, ja, sie merkt gar nicht, dass sie schwanger ist. Sie hat aber schon einen riesen Bauch dran, fightet aber trotzdem noch gegen das Establishment und sonst was alles. Und jedenfalls, das Kind ist irgendwann da und sie müssen halt untertauchen. Und Leonardo DiCaprio nimmt das Kind halt unter seine Fittiche mit und sie verschwindet dann auch, die Frau. Und dann lebt er halt, also er taucht halt wirklich für viele Jahre irgendwo unter, während der Rest seiner Gang, dieser French 75, da irgendwo völlig zerstreut sind und er darf ja keinen Kontakt mehr mit denen haben. Es gibt so eine Möglichkeit dann auch mit so einem Codewort und so, wenn was sein sollte, wenn irgendjemand droht aufzufliegen, kann er sich irgendwo melden, dann helfen die dem. Und dann irgendwie nach vielen Jahren holt ihn das dann alles wieder ein bisschen ein und es gibt der wird so ein bisschen als der absolute Erzfeind aufgebaut, Sean Penn. Der hat sich damals schon an die Freundin von Leonardo DiCaprio rangemacht und hatte da wohl auch so eine weirde Beziehung mit der. Das wird auch mal in so einer Szene irgendwie gezeigt, wo sie ihn dann mehr oder weniger vergewaltigt oder sowas. Und dann dieser, also Sean Penn, der hat das nicht vergessen, diese ganze Aktion, und der jagt die halt auch über die vielen Jahre. Der will sie versuchen, eben, ja, die haben auch alle so komische Namen. Also der heißt Lockjaw zum Beispiel. Die haben halt alle so weirde Comic-Namen in dem Film. Und der jagt die halt über viele Jahre, versucht er die ganze Organisation irgendwo alle zu kriegen. Und danach, als dann als er dann auch droht aufzufliegen, Leonardo DiCaprio mit seiner Tochter, die mittlerweile auch schon herangewachsen ist und auch schon ja gewisse Tendenzen zeigt, radikal zu werden, dann...
Tendenzen finde ich schön.
Ja, und ja, sie ist halt dann Teenager und sie will halt auch mit Leuten ausgehen. Er sagt, nee, kannst du nicht, darfst du nicht und so weiter. Wir müssen halt ein bisschen unterm Radar fliegen und er will nicht. Und dann halt so das typische Eltern mit Teenager-Töchtern und so weiter. Kommt halt sowas mit rein. Letzten Endes sind sie dann auf einer großen Flucht und man soll vielleicht noch erwähnen, ich will nicht zu viel verraten, das Ganze ist gedreht von Paul Thomas Anderson. Der hat ja auch immer so eine ganz eigene Art, Filme zu drehen, ähnlich wie François Ozon und diverse andere Darsteller. Also wenn man da schon so einen Film von ihm mal gesehen hat, dann weiß man schon. Also wir hatten ja in der Sneak Preview Licorice Pizza zum Beispiel, den fand ich ja super. Ich habe selber schon gesehen Punch Drunk Love, den fand ich nicht gut. There Will Be Blood, Oscar nominiert, nee, Oscar gewonnen sogar. Und das ist schon so eine ganz eigene, so ein ganz eigenes Ding, was der da macht. Und es ist halt häufig so auch so eine Schwarz-Weiß-Sache. Entweder man feiert es total ab oder man kann damit nichts anfangen. Und bei Licorice Pizza, den fand ich ja super, den fand ich großartig, wie die Stimmung da erzeugt wurde im Film. Hier war ich mir während des Films überhaupt nicht sicher, was ich davon halten soll, weil das war so ein wilder Ritt, der da begonnen hat und der geht ja auch irgendwie sehr lange. Wie lange geht denn der? 2:42, genau.
Oh Gott, oh Gott.
Aber das war so ein wilder Ritt, dass einem das überhaupt nicht so lange vorgekommen ist. Also es passiert immer irgendwas und es geht immer irgendwie voran. Es passieren kuriose Sachen, komische Sachen, die einen aber auch irgendwie nicht abstoßen, sondern irgendwie mitnehmen. Am Anfang, die ersten Sachen haben mich ein bisschen abgestoßen mit seiner militanten Freundin, die irgendwie so ganz komisch drauf war. Aber das war auch so actionreich inszeniert am Anfang, dass ich da auch nicht wie abgestoßen war davon. Und ich war mir aber während des Films jetzt nicht sicher, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Und ich hab dann immer drauf gewartet, ja, wie geht's weiter? Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht, weil es war so toll inszeniert. Also es sieht so gut aus und es sind so gute Darsteller drin. Und ich glaube, du kannst bei dem Film eigentlich von jeder Szene irgendwie einen Screenshot machen. Du erkennst sofort, aus welchem Film das ist. Also es sieht alles aus einem Guss aus, obwohl das so lange geht. Und es sieht toll aus und... Ich weiß aber, glaube ich, ich muss den irgendwann nochmal gucken und ich weiß aber aktuell noch nicht so richtig, in welche Richtung bei mir das Pendel ausschlägt, ob es wirklich ein überragend guter Film ist oder ob der eher so im Mittelmaß dann verschwindet, weil er doch zu weird ist. Deswegen, ich lege mich jetzt mal mit 7,5 irgendwo so, es ist ein guter Film, aber ich weiß noch nicht, ob er überragend gut ist, also ob es bei mir an die Top-Liste dieses Jahr wird es nicht schaffen, da bin ich zu vorsichtig. Da weiß ich nicht, wie der bei mir auf lange Distanz verfängt. Aber er ist schon sehenswert. Also gerade für Kino- und Filmfans, ja, da sollten auf jeden Fall mal reinschauen in den Film. Es ist irgendwie, ja, hier läuft nebenbei der Trailer mit. Ich sehe hier Szenen, wo ich denke, ah nee, es war eigentlich echt gut. Und irgendwie auch die Nebendarsteller, die mit dabei sind. Ich weiß, nee, noch traue ich mich nicht irgendwie höher zu gehen, weil ich muss den noch ein bisschen setzen lassen, den Film. Ja, also Sean Penn, ich glaube auf jeden Fall, dass der auch für die Oscars, bei den Oscars eine Rolle spielen wird, der Film, denn der hat alles, was da irgendwie Relevanz hat bei den Oscars. Also Leonardo DiCaprio könnte sogar sein, dass er seinen zweiten Oscar für den Film bekommt. Sean Penn mit Sicherheit mindestens eine Nominierung für die beste Nebenrolle. Benicio del Toro auch ganz, ganz toll. Dann, ja, hier seine Freundin Teyana Taylor, die heißt im Film Perfidia. Das ist auch, die haben alle so Comic-Namen irgendwie. Dann gibt es eine, die heißt Jungle Pussy und alles ganz, ganz komisch da in diesem Film. Ja, ich weiß noch nicht abschließend, was ich von dem Film so richtig, ob der nach ganz nach oben ausschlägt oder dann doch eher nach unten. Deswegen bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht guckst du mal rein, wenn du mal 3 Stunden Zeit hast.
Ja, man, ich habe mich ja immer so sofort drüber. Also.
Ja, ja. Aber jetzt während der Feiertage vielleicht.
Was für Feiertage? Bin schon rum.
Ja.
Aber ist dir mal aufgefallen, dass noch 363 Tage sind bis Weihnachten und überall ist schon Weihnachtsbedeutung und so. Die Leute fangen echt immer früher an.
Und es gibt überall schon Spekulatius zu kaufen und alles. Ne?
Ja,
und Weihnachtsmänner.
Krass.
Also diese, immer schlimmer. Diese Supermärkte, total irre, fangen immer früher
immer,
an.
Immer schlimmer, immer schlimmer.
Ja.
Kinocharts und Neustarts.
Heute mal völlig ohne Übergang. Warte mal, bei Kino.de steht hier nur was beim 1.1. Hä? Laufen da echt nur zwei Filme an?
Sehr gut, ich meine, diese Feiertag, Woche. Aber.
Es sind wahrscheinlich noch zu viele, die noch laufen. Ah, da kommen wir gleich dazu. Also, es startet, haben wir schon erwähnt, Der Fremde, haben wir vorgestellt. Und was startet noch, Chris?
Keine Ahnung, was startet noch? Ich hab die Seite nicht.
Achso, okay, gesagt, dann sag das Filme, doch. Es startet noch Bon Voyage bis hierher und noch weiter.
Der, ah, okay.
Der andere getippte Film.
Entschuldigung. Du sollst nur zwei
warte
Filme
mal, hier hier, ach nee, 2. Januar. Hä? Achso, hier, warte mal. Januar 26. Mal gucken, was hier steht. Ich gucke nochmal bei Filmstarts. In der Reihe Best of Cinema läuft noch an John Wick, der erste. Mhm. Dann läuft an ein Film, den hatten wir in der Sneak, Holy Meat. Kannst dich erinnern?
Oh,
in
ja.
Diesem, in dieser schwäbischen Kleinstadt, wo die
ja,
irgendwie
ja. Ja,
die,
hab ich aber
die
nicht
Fleischerei.
Gesehen. Da war ich nicht da, aber ich kann mich dran erinnern, dass er den hatte.
Da warst du nicht da, okay.
Nee, da war ich nicht da.
Dann hat einen relativ kleinen Release, der The Bad Boy and Me 2, ist eigentlich was für dich? The Bad Boy. Er sei Bad Boy. Ist ein asiatischer Film, glaube ich. Oder? Nee, Justin Wu, Besetzung Sienna Agudong, Noah Beck. Oh, James Vanderbeek ist dabei. Nee, doch kein.
Oh.
Mhm. Okay. Der Fremde hatten wir schon. John Wick hatten wir. Und dann noch einer, ich nehme mal an, ein türkischer Film, Disco heißt der. Mit Punkten dazwischen. Also D. I. S. und so weiter. Hm. Türkische Agentenkomödie.
D-I-S-C-O.
Okay, und wie sieht's in den Charts aus? Da haben wir ja wieder nichts bekommen hier. Es schleift über die Feiertage. Ich guck mal bei den offiziellen deutschen Kinocharts rein. Da ist auf Platz 5 Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Den hatten wir in der Sneak Preview. Hat in Deutschland jetzt schon 1,2 Millionen eingespielt. Läuft ja soweit gut. Wicked 2 ist auf Platz 5. Genau, ich habe mit Platz 6 angefangen, sehe ich gerade, ja. Platz 5, Platz 4 ist Five Nights at Freddy's Teil 2. Hat auch schon über fast 4 Millionen eingespielt. Platz 3 ist Stromberg, wieder alles wie immer. Hat schon 7 Millionen eingespielt in Deutschland. Platz 2 ist Zoomania 2. Ach, den haben wir geguckt. Scheiße, habe ich gar nicht eingeschrieben ins Dokument. Den haben wir geschaut.
Vergiss, dass im Kino war, hey.
Ja, so viel jetzt über die Feiertage, ja. Den haben wir nächste Woche drüber. Wir haben heute zu viel. Ich trage es mal hier mit ein, dass ich es nicht vergesse. Er ist auf jeden Fall gut. Guckt den euch an. So, warte mal. Und Platz 1, wie könnte es anders sein? Avatar, Fire and Ash. 18 Millionen schon eingespielt in Deutschland.
Zoomania hat überhaupt nicht viel mitbekommen übrigens.
Zoomania hat 27 Millionen eingespielt. Ich habe schon einiges mitbekommen in der Filmbubble. Also,
okay.
Ich sag mal, das sind viele, die so sagen, ja, das ist eigentlich der vorhergehende Teil nochmal, aber hat mir trotzdem gefallen. Also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich gucke mir doch keinen 3-Stunden-Film an, wo ich sage, ja, das ist eigentlich wieder vorhergehende Teil, aber trotzdem gut. Also, was sind das für Leute? Ich verstehe es nicht, ja. Ja, gut. Ach, ja.
Ja, wow. Das ist ja, oh, wow.
Das waren die Charts. Ja, das ist halt, wenn du eine starke Marke hast wie Avatar. Aber gut, Leute, die ins Kino gehen, per se immer gut, egal was sie gucken, finde ich. Also solange wie die Kinos da davon profitieren, das passt schon. Wir schauen mal weiter ins Heimkino, weil da haben wir ja Filme geschaut, nämlich
Heimkino.
Family Plan 2.
Ja, Family Plan 2.
Fass noch mal kurz Family Plan 1 zusammen.
Gott, Family Plan 1. Von wann war denn der? Von
keine
23?
Ahnung. Ich
gar nicht so lange her. Der ist nämlich nur 2 Jahre alt. Da geht es drum um Mark Wahlberg als liebender Familienvater, der ein dunkles Geheimnis mit sich trägt, weil er ist nämlich auch Auftragskiller oder irgendwie sowas oder Attentäter. Und natürlich in Teil 1 holt ihn seine Vergangenheit ein, weswegen man sich auf einen Trip mit seiner Familie macht, die völlig überfordert ist mit der Situation, weil die überhaupt nicht wissen, was da los ist. Das war so Teil 1. Und Teil 2, wer hätte es gedacht, was holt wohl Mark Wahlberg als Dan Morgan wieder ein? Richtig, seine Vergangenheit holt ihn wieder ein. Ich habe den gesehen auf Apple TV Plus und habe gedacht, ey, das ist vielleicht eine coole Idee, den zu gucken, weil...
Hat ja so eine gewisse Weihnachtsthematik auch, ne?
Ja, er spielt dann halt Weihnachten. Und ich hatte zuerst auf dem Schirm auf Amazon Prime hier, wie schön oder irgendwie sowas, wie der heißt, mit Michelle Pfeiffer.
Ja.
Den habe ich aber nach 20 Minuten abgebrochen, weil ich ihn ganz, ganz fürchterlich fand. Nur mal ganz so am Rande. Ich glaube, bei der ersten Werbeunterbrechung habe ich ihn abgebrochen.
Auf Apple TV Werbe?
Nein, Amazon Prime kam.
Ach so, okay.
Läuft der. Jedenfalls, The Family Plan 2. Ja, ich sage ja, 22 Minuten. Mark Wahlberg, Zoe Coletti, Kit Harington als Finn Clark, Michelle Monaghan, Van Crosby, Reda Elazuar als Omar, so hieß es übrigens, Omar, nicht als Mamouche, wie ich vorher eingangs falsch gesagt habe. Genau, The Family Plan 2. Es geht einfach darum, dass die Familie Weihnachten feiern möchte und man beschließt mehr oder weniger so, ja, wir wollen Weihnachten zusammen feiern, aber die Tochter möchte irgendwie in London bleiben, weil sie da studiert und auch einen Freund hat, auf den Omar, also Nina hat einen Freund. Und er beschließt dann danach sich eben auf den Weg nach London, auch um das mit einem Geschäftstermin zu verbinden, weil Dan Morgan ist inzwischen in der Sicherheitsbranche tätig und deckt bei Banken so Sachen auf, wie kommt man rein, wie funktioniert das Sicherheitssystem und. Und während sich alle bereit machen für die Festtage, was natürlich so, ist übrigens mein Freund, der steht nackt unter der Dusche, wie man halt unter der Dusche steht. Und dann ist es auch noch so ein Algerier, der also auch noch Französisch spricht. Und
ich glaube, das ist Marokkaner.
Oder Marokkaner in dem Fall. Keine Ahnung, ich komme heute völlig durcheinander. Ist aber... Wenn Marokkaner, dann wegen mir auch sehr gerne Marokkaner. Ist nicht dasselbe wie Algerier. Ist wirklich nicht dasselbe.
Gebe ich dir recht.
Nein, ist nicht dasselbe wie. Nein, ist einfach nicht dasselbe. Also ich möchte hier nicht, dass sich die alle irgendwie. Das heißt, oder der wirft alle in einen Topf und so. Nein, auf gar keinen Fall. Und ja, es ist dann. Dort trifft er eben auf Finn Clark, der gute Dan Morgan. Also Mark Wahlberg trifft auf Kit Harington, der mit ihm in diese Bank reingeht. Aber es ist alles nicht so wie gedacht, weil im Endeffekt raubt Mark Wahlberg unbewusst diese Bank aus. Erstmal, er rafft es dann schon, aber es ist ein perfider Plan von Finn, der da dahinter steckt, weil nämlich Finn sein Halbbruder ist. Und aus Kindheitstag. Also, sehr, 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 ja.
Also, aus welcher AI ist denn dieses Drehbuch rausgefallen? Also,
das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil es geht dann um diesen Familienkonflikt mit dem Halbbruder, der halt unbedingt an das Erbe des Vaters will. Es geht darum, der vor der Familie noch zu verheimlichen, was wirklich die Vergangenheit von ihm war, also von Dan Morgan, von Mark Wahlberg in dem Fall war. Dann natürlich die Familiengeschichten, die man selber noch hat, so der kleine Junge, der mit 4 anfängt, Parkour zu machen. Parkour! Bam! Der andere, der schon voll der Profi-Hacker ist, wie wir herausgefunden haben, und die älteste Tochter, die eben der Meinung ist, es ist Umweltaktivistin zu sein und sich dafür einsetzt und studiert und ihr eigenes Ding machen will und was weiß ich was. Also es sind die Familienkonflikte drin, es sind die Vergangenheitskonflikte drin und die Konflikte mit der Vergangenheit. Es ist ganz arg viel drin und wie es Erik gerade schon sehr, sehr gut gesagt hat, es ist, ja, aus welcher AI ist dieses Drehbuch rausgefallen? Weil es ist teilweise komisch aneinander gestückelt. Also Weiß auch nicht. Ich komm nicht so ganz drauf klar. Also die Geschichte ist schon ein bisschen banal. Die Umsetzung ist sehr banal. Die Witze reißen nicht so rein. Die Action-Szenen sind okay, aber auch jetzt nicht so, dass man sagt, ja cool. Es ist vieles irgendwie übertrieben. Es ist vieles irgendwie überzogen. Manches ist einfach hart lächerlich. Ja. Ich weiß nicht, das war nichts Halbes und nichts Ganzes, dieser Film. Ich habe weder wirklich lachen können, noch war ich komplett gefesselt. Es war eher so, okay, in welche Richtung geht's jetzt? Und, oh Gott, wie kann man das denn so ein bisschen leicht dämlich oder so auflösen? Also, was, ich glaube, der Moment, wo mich komplett verloren hatte, war, als du musst diesen Stick in den PC einstecken, dann kann ich mich in da drauf schalten und kann das alles cracken. Und erst als er dann drauf war, kam die Firewall und das von dem 16-Jährigen, 17-Jährigen, der jetzt bis dato nicht den Eindruck gemacht hat, dass er irgendwie der große IT-Nerd ist oder sowas. Und ein Riesensystem eigentlich auch am Laufen hat und zum Hintergrund und dass man so einfach umgehen kann und was weiß ich was. Also, boah. Nee, ich kam nicht so ganz, ich bin nicht zufrieden mit dem Film. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich bin einfach nicht zufrieden.
Also man kann nur froh sein, dass der kostenlos war, also mehr oder weniger.
Ja.
Also ich habe jetzt mal, während du das ausgeführt hast, ich habe dir natürlich zugehört, ja, aber ich habe mal in der AI eingegeben, erstelle bitte die Outline für ein Filmskript für die Fortsetzung von einem Film. Im vorherigen Film ging es um eine Familie, in der der Vater ein Geheimagent ist, das die Familie aber nicht weiß. Die Familie hat zwei Kinder, bla bla bla. Habt ihr es mal so eingegeben? Und hier kommt tatsächlich so, na gut, Arbeitstitel Family Business European Protocol. Klingt gut, besser als Family Plan 2. Die Flucht vor einem rachsüchtigen Syndikat führt die Familie von dem romantischen Straßen Paris in das hochtechnisierte Herz Londons. Um zu überleben, müssen sie die Stadt der Liebe und die Stadt der Spione als ihr eigenes Schlachtfeld nutzen und so weiter. Steht hier tatsächlich, hier ist es natürlich umgedreht, hier beginnt es in Paris und endet in London, aber ja, richtig so, die Familie ist in Paris, die Frau hat auf einem normalen Urlaub bestanden, um das Trauma des ersten Teils zu verarbeiten. Tom hat, also er heißt hier Tom, keine Gadgets, keine Waffen, nur Baguettes und Museen und so weiter. Ey, das klingt echt genauso, oder? Also, ja. Na gut, zurück zu unserem Film. Ja, der war schon an vielen Stellen irgendwie ein bisschen enttäuschend, weil es einfach zu lausig geschrieben war, fand ich. Weil.
Ja! Das, genau das!
es ist zu wenig Sorgfalt, trifft es vielleicht ganz gut. Also. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, ich kenne mich halt in Paris ein bisschen aus, wenn man sich, was dort? Nee, bitte, ey. Also da, nee, also das geht ja gar nicht oder so, weißt du. Und lauter so eine Geschichten, dann laufen so hoch nach Montmartre und so und gehen da in dieses Haus von der Katzenfrau, die mal irgendwie eine Agentin war und so. Ich weiß auch nicht, ja.
Ja.
Ehemals russische. Es sind natürlich viele witzige Szenen drin, wie das, wo er seinen zukünftigen Schwiegersohn kennenlernt, nenne ich es jetzt mal, ja, oder besser gesagt, den Freund von seiner. Ja, aber dann irgendwie, ach, dieses, ja, wir zaubern jetzt mal ein Halbbruder aus dem Hut, der irgendwie, der hatte nie eine Relevanz, aber wir brauchen ja irgendwie einen Gegenspieler jetzt, ne? So,
ja.
Jetzt zaubern wir den mal aus dem Hut und, ja, also das einzig Gute fand ich irgendwie das Ende von dem Film. Das haben sie gut über die Bühne gebracht und wie es dann halt so endet und was dann noch kommt, auch nach dem Abspann, die Szene und so weiter. Das fand ich halt echt ganz nice. Aber ansonsten, das war so, ich meine, es ist ja nur schon bekannt, wenn du einen Film, schlimmstes Beispiel ist, glaube ich, dieser A-Team-Film, wo sie irgendwie über Köln fliegen, du erkennst den Kölner Dom und dann sagen sie, es ist Frankfurt und so. Und dann sind sie plötzlich von Frankfurt mal ganz schnell in Berlin und so. Ach, so ungefähr wie sich halt, ach, und hier, weil hier läuft gerade der Trailer ohne Ton, ne? der Trabi, ey, der, wo die den Trabi angelassen haben, das klingt ja wohl überhaupt nicht wie ein Trabi. Das klingt wie ein V6 irgendwas, aber kein Trabi, ne? Weil die hatten ja natürlich in Paris ein standesgemäßes Auto, nämlich ein Trabi. Ja. Also wie kommt der noch? Also bitte, was soll denn das? Also, und dann die Schaltung vom Trabi, der hat keine Schaltung unten, sondern der hat am Lenkrad eine Haarschaltung. Also da hat ja nichts gestimmt. Also das war, da hat so viel Sorgfalt vermissen lassen, dieser Film. Bis hin, ja, wo ist dann das Gebäude? Und wenn man sich Paris ein bisschen auskennt, weiß man, was das ist. Und das ist einfach Banane, dass das irgendein privates Gebäude sein soll. Und ach nee, da waren so viele Sachen drin. Und
ja, nee. So viel ist, das einfach nicht gestimmt hat.
Dann
einfach
die Treppe.
Zusammengeklopft
ich habe dir, ich hab dir tatsächlich, wo ich jetzt in Paris war, Anfang Dezember, habe ich dir ein Bild geschickt, ja. Weißt du, aus welchem Film die Treppe ist, ja? Das war die Treppe aus John Wick. Und wenn man John Wick kennt, weiß man, die Treppe hat in der Mitte ein Geländer. Nee, die fahren die Treppe mit einem Trabi runter und sagen, das ist die Treppe. Das stimmt nicht. Das ist lauter so ein Scheiß. Die hat in der Mitte ein Geländer und das teilt sich halt auf. Rechts gehen die Leute hoch, die hoch wollen und links gehen, oder umgekehrt, auf der anderen Spur gehen die runter wollen. Damit dann eben nicht so ein wildes Durcheinander ist. Ja? Also die Treppe hat in der Mitte...
Kriegt sich sehr auf.
Die Treppe, die da hochführt nach Montmartre, die hat in der Mitte halt ein Geländer. Ich meine, das... Und lauter, das ist eben diese Sorgfalt, dieser Film hat vermissen lassen, ja.
Jetzt nicht falsch verstehen, Erik, aber ich finde es gerade ein bisschen süß, wie du dich voll in Rage redest. Das kann er wohl nicht angehen.
Das hat mich echt genervt. Der hat auch schöne Szenen, der Film, die auch irgendwie witzig waren und die irgendwie cool inszeniert waren, wo sie dann oben auf dem Dach sind und so weiter. Das ist natürlich typisch Paris, so dann über die Dächer, weil du kommst halt dann, weil das alles so durch die Planung von Hausmann damals, der die Achsen geplant hat und wie die Dächer aussehen dürfen in der Innenstadt, dass die eben...
Mal, jetzt lernt man hier noch was, ja. Ne? Die Planung von Hausmann und...
Oh. Ja, der hat ja damals die Achsen geplant. Die haben ja viele Häuser abgerissen damals, weil da kam ja überhaupt keine Luft rein nach Paris. Und er hat gesagt, okay, da werden diese Achsen geschaffen, die halt jetzt immer noch da sind, so zum Arc de Triomphe und so weiter. Das ist ja quasi eine breite Gasse. Und da wurde ja damals auch festgelegt, wie die Innenstadt aussehen darf, dass eben in der Innenstadt keine Hochhäuser sind. Deswegen sind die alle draußen in La Défense und so. Außer einem unten in Montparnasse. Ja, jedenfalls die Häuser.
Aber Erik, jetzt haust du aber hier raus.
Deswegen sehen die ja alle sehr ähnlich aus, die Gebäude. Deswegen kannst du halt auch von einem Dach zum nächsten springen, weil die alle ungefähr gleich hoch sind. Und das ist halt das Typische.
Ja, aber
halt.
Du weißt ja, im College habe ich mal 5 Meter geschafft.
Ja, genau.
Mom ist geflogen.
Wobei ich mich ja frage, wie hat sie es geschafft, quasi höher, normalerweise fällst du ja ein bisschen nach unten, ja, du springst ja nicht, aber gut, ist ja. Aber das mit dem Trabi, das hat mich auch fast mit am meisten gestört, ja, ich habe mich ein bisschen gefreut, die haben einen Trabi aus und dann lässt die den an und
ein gepimpter Trabi.
Hätten sie gerade hier irgend so ein, was weiß ich, wie heißen die fetten US-Karren hier, so ein Mustang oder sowas angelassen.
Ja, so ein Muscle-Car oder irgendwas, ja, aber jetzt sei doch nicht so kritisch.
Also normal hätte ich jetzt gerade so ein Bang, 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 weißt du, so ein Geräusch.
Nein, das war ja auch von der russischen Geheimagentin, von der ehemaligen und deswegen ist klar, dass der gepimpt war.
Also wenn sie es wirklich sorgfältig gemacht hätten, hätte die einen Moskvitch gehabt oder sowas. Ja, oder sowas. Oder ein Lada Niva zum Beispiel. Wäre auch cool gewesen für den Film. Ja, es muss nicht da ein Trabi sein, aber da hat man halt gedacht, guck mal, was die da in Europa, was da so für alte Autos gibt. Ja, nehmen wir mal das und legen da mal einen anderen Tonspur drunter. Und wenn der schalten muss, ja, dann nimmt er einfach hier, wie heißt die Schaltung, die so im Boden ist? Die hat doch bestimmt auch irgendeinen Namen. Also nicht diese Lenkradschaltung halt, die da so im Boden drin steckt, das ja, egal. Sowas hatte der Trabi halt nicht. Ist egal, es ist ganz...
Wahrscheinlich hast du drauf ausgelegt, um zu sagen, mal gucken, ob der Erik reagiert und wie er
ganz
reagiert.
Bestimmt. Jetzt werden sie sagen, da müssen wir die AI nachher nochmal drüber gehen lassen.
Ja, also man merkt es vielleicht so, wir sind beide, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht von dem Film. Es ist kein kompletter Rotz, aber unglaublich.
Die AI hat mir sogar noch ein Ende vom Film vorgeschlagen und einen Cliffhanger. Tom erhält einen Anruf auf einen neuen geheimen Handy. Er schaut seine Familie an, lächelt und wirft das Handy in die Themse. Wir sind immer noch in London. Cliffhanger: Lisa bemerkt, dass ihr Handy plötzlich eine Nachricht von einer unbekannten Agentur erhält. Wir könnten jemanden mit ihren Fähigkeiten gebrauchen. Aha. Okay, da wird die Frau noch mit reingezogen. Ja, die Frauen sind hier auch nur so Beiwerk, ne? Außer diesem Sprung, wo sie mal zeigen kann, was sie kann. Also, ja. Oder ist da mal irgendeine, die da mal ein bisschen nennenswert... Der Junge kann ja hacken, aber das Hacken, ey, wenn du da mal geguckt hast, was der da tippt,
also. Nee, du guckst lieber nicht, was der da tippt. Das ist ja, das war ja komplett grausam. Also das war ja einfach nur frech auch. Aber ja.
Natürlich hat er überall auch Netzwerkzugang mit seinem Laptop in Frankreich, ohne sich irgendwo einzuwählen.
Und, du weißt ja, den Laptop, den Stromzieher aus dem Zigarettenanzünder vom Trabi. Und
hat, könnte sogar. Ja, es gab so Möglichkeiten. Man hat sich auch früher eine Zusatzheizung eingebaut, um die Scheiben frei zu machen. Also hat man Strom auch irgendwo hergekriegt. Also mangelnde Sorgfalt, aber trotzdem ein ganz netter Film dafür, dass er halt kostenlos da drin ist.
Das ist aber auch so ziemlich echt der einzigste große Vorteil. Also, ich weiß auch nicht.
Ich war ja nun jetzt zufällig in der Weihnachtszeit in Paris und ich habe diese ganzen Weihnachtsmärkte gesehen und die hatten mal so gar nichts mit den Weihnachtsmärkten zu tun, die wir da gesehen haben. Und ich glaube, die haben das einfach im Sommer gedreht und haben da irgendwas hingebaut oder so. Da waren ja diese Karussells und so. Und die waren auch gar nicht an den Orten. Die fahren zum Beispiel das eine Mal an dem einen Ort vorbei, wo der große Weihnachtsmarkt ist und da ist einfach gar nichts. So, deswegen, das war halt echt so. Ach ja, naja.
Schwierig, sagen wir es so. Es war extrem schwierig. Ich glaube, ja, für mich war es unendlich viel Potenzial hergeschenkt, verschenkt und das hat mich echt, ja, ein wenig traurig zurückgelassen, weil ich eigentlich gehofft hatte, man sieht vielleicht wirklich einen guten Actionfilm mit einer gehörigen Portion Witz dabei. Ja, schade. Scheinbar nicht. Erik?
Ja, warte mal kurz. Paris zum Showdown. Ich muss die AI noch ein bisschen tweaken hier für meinen Film. Ich habe jetzt mal geschrieben, ändere den Anfang zu London und wechselt dann nach Paris zum Showdown. Mal gucken, was er da ausspuckt. Das dauert jetzt einen Moment. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, von mir 5,5 Punkte. Es war halt okay. Es war ein bisschen über dem Durchschnitt, weil war ganz gut produziert, hat ein paar gute Gags drin. Ich mochte tatsächlich das Ende und ich glaube, ich will jetzt nicht zu viel verraten, wenn das Ende so weitergeht, wie ich denke, dass es weitergeht, könnte mir der dritte Teil wahrscheinlich besser gefallen als der zweite. Und deswegen 5,5. Da ist auch noch Potenzial nach oben da. Was gibst du?
Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe ihm 4,5 gegeben, weil ich es echt enttäuschend fand.
Okay.
Ja. Was soll ich sagen? Ich habe mir mehr davon versprochen einfach.
Ich lese gerade mein Skript. Ich habe übrigens mit Google Gemini, gerade falls es jemand mal probieren will, weil Google Gemini ist gefühlt für die kreativen Sachen besser, während der Copilot von Microsoft, der ist eher für die sachlichen Sachen, wenn man wirklich irgendwie was ausarbeiten muss, was faktenbasierend sein muss, weil Google erfindet halt ganz gerne, ist natürlich für die kreativen Sachen besser. Aber wenn man jetzt irgendwelche Fakten über Physik oder sowas, dann ist es vielleicht so erfinden, wenn Sachen erfunden werden, nicht so gut. Also ich finde gerade mein Skript interessanter und besser als das, was wir gerade gesehen haben. Tatsächlich, hier steht sogar da, sie tauchen im Künstlerviertel Montmartre unter. In einem alten Safehouse unter der Sacré-Cœur rüsten sie sich aus. Tom gesteht, dass er in Paris vor 20 Jahren etwas versteckt hat, das das Syndikat nun unbedingt will. Ein Entschlüsselungscode, der auf einem physischen Mikrofilm gespeichert ist. Mensch, ein Katz und Maus im Louvre. Im Louvre noch. Das wär natürlich cool, wenn sie da in einem Film jetzt das mal so unterbringen, dass jemand mit so einer Leiter einfach so von außen so ganz billig da reinsteigt. Oder. Das große Finale am Eiffelturm. Das hätte ich ja gern gesehen. Eieieiei. Tom lenkt den Boss ab, während Lisa das Lichtnetz des Turms hackt, um die Gegner zu blenden. Super, super. Also, ja, Family Plan, Apple TV Plus, wenn ihr über die Feiertage noch was Nettes schauen wollt, macht da nichts verkehrt. Also was Nettes ist auf jeden Fall, kann man nebenbei noch ein bisschen Geschenke auspacken, sich mit Verwandten unterhalten. Verpasst man nicht so viel, wenn man mal nebenbei Kaffee trinkt oder so, oder?
Ja. Ja.
Ich habe noch einen Film geschaut. Tatsächlich habe ich ja zwei Zoo-Filme geschaut. Einmal Wir kaufen einen Zoo und Zoomania 2. Da waren wir im Kino mit der Family. Aber der kommt nächste Woche dran. Wir kaufen einen Zoo. hast du den schon gesehen? Der ist ja nur etwas älter, vielleicht.
Ja, aber das ist ewig her. Also.
Ja, ja, das. Ich habe den irgendwie auch ewig schon auf meiner Liste gehabt, dass ich den mal schauen wollte. Ich habe den auch auf Blu-ray hier stehen gehabt. Den hatte ich mir schon hier ausgelesen gehabt, um quasi da den irgendwann mal zu schauen. Habe ich den hier bei mir auf dem Server liegen gehabt. Und wie gesagt, der kam jetzt vor 2 Tagen oder so auf Vox und 20.15 Uhr und da habe ich damit angefangen und bis zur ersten Werbepause und dann habe ich auf meinen Server umgeschaltet. Wir haben dort weitergeguckt, damit wir ohne Werbung gucken. Und ich fand den richtig gut. Worum geht's? Es geht um, die Hauptrolle hat Matt Damon, der heißt im Film Benjamin. Benjamin. So, ein Engländer.
Benjamin.
Ja, ich hab einen super, super französischen Kollegen, der heißt Benjamin mit Vornamen. Deswegen, ich bin immer, wenn ich Benjamin lese, bin ich immer Benjamin im Kopf.
Grüße also, an der Stelle, der hört uns bestimmt.
Der hört uns bestimmt nicht. So gut kann der kein Deutsch. Benjamin, Mensch, ich nenne jetzt mal Ben. Obwohl er nicht Ben genannt werden will im Film, sagt nämlich Ben, hieß sein Vater oder wurde sein Vater genannt, deswegen möchte er Benjamin genannt werden, Matt Damon. Der hat vor kurzem seine Frau verloren. Wir erfahren am Anfang noch nicht so genau, was da genau passiert ist. Und er lebt mit seinen beiden Kindern. Ein Teenager, Dylan, gespielt von Colin Ford. Und seiner jungen Tochter, die ist 6 Jahre alt, die Rosie, gespielt von Maggie Elizabeth Jones, die übrigens super gecastet ist, ganz toll. Lebt er in der Stadt immer noch, wo er mit seiner Frau halt gelebt hat. Und er kann halt seine Frau nicht vergessen, weil er ständig sieht er wieder Orte, die ihn an sie erinnern und auch seine Kinder tun sich damit schwer mit dem Leben in der Stadt und er kommt halt irgendwann darauf, weil auch seine Tochter das zu ihm sagt, dass sie irgendwie da mal was anderes bräuchte und so schaut er sich halt nach neuen Wohnungen um, nach neuen Häusern um und er hat da also einen coolen Immobilienmakler, mit dem er da unterwegs ist und er guckt sich mit seiner kleinen Tochter diverse Häuser an und das ist alles irgendwie nix. Da ist irgendwo nichts Grünes dabei oder sieht irgendwie abgeranzt aus und sie ein bisschen weiter draußen, also wirklich weit draußen, finden sie dann ein Haus, was wirklich super ist. Ist super schön von der Aufteilung her, hat ein riesen Grundstück dabei und dann fragt er halt, ja, was ist denn der Catch hier, was ist der Haken an der Geschichte? Und dann sagt er, ja, zu dem Haus gehört ein Zoo dazu, der ist hier hinten dran, weil sie hören dann plötzlich auch Tiere und sehen dann Löwen und sonst was alles. Und ja, der gehört halt mit dazu und der verstorbene Eigentümer hat halt verfügt, dass wer das Haus und das Grundstück übernimmt, muss halt auch den Zoo mit übernehmen. Also das Haus und das Grundstück ist sehr günstig, aber man muss halt den Zoo mit übernehmen, der halt ganz schöne Betriebskosten hat. Und der hat halt einen ganz schönen Sanierungsstau, weil halt die ganze Zeit da niemand mehr gelebt hat auf dem Anwesen. Und seine Tochter ist völlig hin und weg von dem. Und dadurch, dass sie die Tiere sieht, ist sie halt völlig abgelenkt. Sie hat halt auch vor kurzem ja ihre Mutter verloren und das schwingt halt auch immer. Und dort fühlt sie sich halt glücklich, also er sieht sie, wie sie da mit den Tieren gleich und so kommt er halt dann drauf, dieses Anwesen zu kaufen. Sein Sohn findet es gar nicht so gut, weil das so weit draußen ist, dass er seine Freunde nicht mehr sieht und sie müssen halt dann auch auf eine neue Schule. Aber sein Sohn hat mittlerweile Probleme in der Schule gehabt. Er hat gestohlen und wurde da auch von der Schule verwiesen und droht auch so ein bisschen auf die schiefe Bahn zu kommen wegen seinem seelischen Zustand, den er da hatte, dadurch, dass seine Mutter gestorben ist. Und deswegen findet er es halt auch für den Sohn eine gute Idee, da rauszukommen und wegzukommen von dem Umfeld. Und ja, sein Bruder spielt auch noch mit einer Rolle. Genau, er hält es für überhaupt keine gute Idee, dass er da das Grundstück kauft und da rauszieht und das Geld quasi dafür ausgibt, weil das wäre wohl ein Fass ohne Boden. Und das muss er dann halt auch feststellen, dass dieser Zoo doch ein ganz schönes Fass ohne Boden ist. Aber er ist nicht damit allein gelassen, sondern die Tierpfleger sind auch noch mit da. Die sind schon seit Ewigkeit nicht bezahlt worden, aber kümmern sich halt um die Tiere, damit denen nichts passiert. Und da ist zum Beispiel zu erwähnen, die Tierpflegerin Kelly, gespielt von Scarlett Johansson, weiterhin mit dabei. ein, der nennt Peter McCready, ein Schotte, gespielt von Angus McFadden. Elle Fanning ist mit dabei, die spielt Lily, das ist die Cousine von Scarlett Johansson von der Rolle. Und die wird dann so ein bisschen auch so ein Love Interest von dem Sohn von Matt Damon hier im Film. Und ich weiß gar nicht, wen ich noch hatte. Es steht demnächst eine Prüfung an durch eine amtliche Behörde, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Aber in den USA gibt es ja sehr viele Behörden. Irgendeine Behörde, die Tierparks und Zoos prüft, ob das alles okay ist, ob das für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden darf. Und dann ist natürlich so, ja, es muss sehr viel investiert werden und alles aufgebaut werden. Die Prüfungen sind auch nicht so leicht, die zu bestehen von diesem Prüfer. Er hat da noch einige Anforderungen, die noch gemacht werden müssen und er ist wohl sehr, sehr schwierig drauf. Und ja, es ist ein absolut toller Film. Es ist von Cameron Crowe gedreht, der auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht hat, Almost Famous. Und auch hier, Bring mich zum Schotter, der Film hier mit Tom Cruise. Wie hieß er gleich? Jerry Maguire. Vanilla Sky hat er gemacht. Als Singles, gemeinsam, einsam hieß der im Deutschen. Also ich mag die Art, wie Cameron Crowe erzählt. Dadurch, dass er früher auch für einen Rolling Stone geschrieben hat, hat er eine sehr große Musikaffinität. Das heißt, in seinen Filmen ist auch unglaublich viel Musik drin, die absolut passend ausgewählt ist. Also ich glaube, an dieses Gespür, die richtigen Songs für die richtigen Szenen zu finden, kommt fast nur Tarantino ran. Und hier auch wirklich tolle Songauswahl. Der Film ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter, von 2011. Aber absolut empfehlenswert, wenn ihr ihn irgendwo erwischt. Also von mir, mich hat er umgehauen. 9 Punkte gebe ich da. Das ist genau mein Ding, so ein Film. Der ist lustig, der ist bewegend, der ist traurig, der ist dramatisch. Der ist toll inszeniert, gute Musik drin, passend zu den Szenen. Und so mag ich das, ja. Bin ganz froh, dass ich ihn dann vom Server geguckt habe, weil der geht auch fast 2 Stunden, glaube ich, oder sogar über 2 Stunden. Warte, ich guck mal ganz kurz. 2 Stunden, 4 Minuten, ja. Genau, aber der ist nicht langweilig. Aber mit Werbung auf Vox hätte der wahrscheinlich nochmal ein ganzes Stück länger gedauert. Basiert übrigens auf einer wahren Geschichte, die ich dann auch hinterher nochmal mir zusammen gegoogelt habe, dass die wahre Geschichte spielt irgendwo in England. Den Zoo gibt es immer noch, den kann man besuchen. Und ja, ich fand den toll. Also kann ich empfehlen, ist auch ein schöner Familienfilm. Könnt ihr mal der ganzen Family gucken, da findet jeder was. Ja.
Ja.
Hast du noch was dazu zu sagen zu dem Film?
Ich habe den auch in sehr guter Erinnerung, dass das sehr, sehr schön war.
Warum hast du mir den bis jetzt noch nicht empfohlen? Das frage ich mich hier. Warum muss ich da selber drauf kommen?
Ich habe gehofft, dass du selber auch mal auf gute Filme kommst. Das finde ich immer was machen muss hier. Deswegen.
Okay, ich sehe schon. Alles klar. Dann gehen wir mal rüber in den Serienbereich. Haben wir noch Zeit? Ein bisschen, oder?
Bisschen. Manche schnell mal.
Serien.
Chris muss nämlich los. Habe ich gehört.
Ja, und noch was vor heute.
Okay, was hast du denn vor? Oder ist es geheim?
Nein, das ist nicht geheim. Wir gehen mit unserer kurzen ein wenig in Turnen. Wir werden selbstständig einen kleinen Turnparcours aufbauen in einer Turnhalle.
Aha.
Die haben wir da für spezielle Zwecke, deswegen.
Ihr habt eine Turnhalle?
Ja.
Okay.
Das ist der Vorteil, wenn man in der Schule arbeitet.
Ach so. Aber da kommt nicht nur deine Tochter dann, oder?
Doch.
Ach so, nur für sie? Okay.
Ja.
Wow.
Heute ein Exklusivding.
Wow. Okay. Ich habe die Serie Pluribus, die erste Staffel, zu Ende geschaut. Und ich hatte ja hier schon mal davon geredet, dass ich die erste Folge geschaut habe, war schon sehr angetan davon. Und jetzt habe ich die erste Staffel durchgeschaut. Für die, die es noch schauen wollen, Spoilerwarnung oder so, ne? Also jetzt diesmal, nachdem ich die erste Folge nur mal so angeteasert habe, dass ich die sehr gut fand und kaum was über die Story gesagt habe, werde ich heute vielleicht ein paar Dinge mehr erzählen, die man sich vielleicht nicht, ja, die man nicht vorher wissen möchte. Deswegen schaut in die Kapitelmarken, ob ihr es vielleicht lieber überspringen möchtet. Ja. Also Pluribus geht ja darum, oder jetzt kann ich es ja sagen, dass in der ersten Folge entschlüsseln die Menschen auf der Erde ein Signal, was aus dem Weltraum kommt und überlegen halt, was das ist und was es sich handelt und finden aber dann irgendwann raus, dass es sich wohl um eine Gensequenz handelt und fangen dann an, diese Gensequenz irgendwo auch mit Genetic Engineering irgendwo erstmal mit irgendwelchen Versuchsmäusen oder sowas, die zu implementieren da, die genetische Sequenz, das klappt alles nicht so richtig, weil man weiß auch nicht, das ist natürlich alles höchste Sicherheit, man will nicht, dass das jemand erfährt und dann ist es natürlich so, dass ja, manche Mäuse springen dann doch darauf an, nach langer, langer Forschung und die irgendwann schlägt natürlich auch das Virus oder das, was da implementiert ist, auf den Menschen über, ja, durch die Unvorsichtigkeit, die da passiert. Und was dazu führt, dass der Großteil der Menschen von dieser, ich weiß nicht, ob man es Krankheit nennen kann, es ist keine richtige Krankheit, weil sie bleiben halt auch am Leben. Es ist natürlich so, die fallen erstmal in so eine Art Delirium und wachen dann nach kurzer Zeit wieder auf und sind alle total happy und harmonisch und sind irgendwie alle miteinander verbunden. Also es gibt keine Individuen mehr, sondern so eine Art Schwarmintelligenz. Jeder kann quasi jeder Gedanke irgendwie, ja. Aber es gibt manche, die davon nicht in Anführungszeichen betroffen sind, nämlich eine Handvoll von Personen, wie auch unsere Hauptfigur, die uns vorher vorgestellt wird als eine Schriftstellerin für solche, ja, Schmonzettenromane, nenne ich es jetzt mal. Also wo, kennst du vielleicht in der Bahnhofsbuchhandlung oder so, wo irgendwie meistens irgendwelche Frauen in irgendwelchen Kleidern, die von irgendwelchen Männern im Arm gehalten werden, also diese romantischen Frauenromane, nenne ich es jetzt mal, ja, die sowas schreibt und die da eine große Fanbase hat und die ist davon nicht befallen, so wie auch manche andere und diese Carol Stoker, gespielt von Rhea Seehorn, die auch die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen hat in Better Call Saul, weshalb ich das jetzt schaue, um die geht es eigentlich hauptsächlich in dieser Serie. Wie sie damit umgeht, eine der letzten Personen auf der Welt zu sein, die das eben überlebt hat. Weil die anderen, die sind ihr nicht böse. Also die es ist jetzt nicht wie bei einer Zombie-Epidemie, wo dann irgendwie die Leute versuchen, da die anderen zu attackieren oder sowas. Nö, die anderen sind halt alle total happy in ihrer Schwarmintelligenz und versuchen halt auch sie happy zu machen. Das heißt, wenn sie irgendeinen Wunsch hat, kann sie den äußern und der wird ihr erfüllt. Aber sie findet das halt alles auch nicht ganz so toll, was da passiert auf der Welt und sie möchte das gerne rückgängig machen. Sie versucht dann in Kontakt zu treten mit den anderen, in Anführungszeichen Überlebenden und sie trifft sie dann auch. Manche haben sich mit der Situation arrangiert, die haben dann quasi ja irgendwie Lamborghinis für jeden Tag der Woche, leben in Las Vegas in der teuersten Suite, lassen sich da alles servieren von den anderen, die sie halt glücklich machen wollen. Und manche überlegen halt, ob sie auch dieser Schwarmintelligenz irgendwie beitreten wollen. Und sie versucht halt da eine Lösung zu finden, dass sie das rückgängig machen kann. Und sie stellt dann irgendwann fest, die sind nicht nur alle sehr happy und harmonisch, sondern sie können auch nicht lügen. Das heißt, wenn man denen geschickte Fragen stellt, müssen sie auch sich offenbaren. Man darf allerdings nicht zu sehr ins Verhör gehen. Ansonsten fallen die in so eine Art Ohnmacht und das betrifft dann halt auch sehr viele auf der Welt. Und ja, die erste Staffel ging halt auch damit zu Ende. Achtung, jetzt wirklich Spoiler für die, die es noch schauen wollen, dass ein Zusammentreffen gibt mit ihr und dem einen der letzten Überlebenden, den sie noch nicht vorher kontaktiert hat, der aus Paraguay auf dem Weg sich zu ihr gemacht hat, der das auch rückgängig machen will. Und sie haben dann auch einige Sachen zusammengetragen, wie sie das dann anstellen wollen. Und das ist ein Cliffhanger, der ist wirklich Hammer. Was jetzt natürlich in meiner ganzen Erzählung ja überhaupt noch nicht rübergekommen ist, ist natürlich diese typische Art von Vince Gilligan, der ja Breaking Bad und Better Call Saul und sowas gemacht hat. Diese Art der Erzählung, diesen schwarzen Humor, diese abgefahrene, weirde Art von Humor, den man mögen muss. Aber wenn ich sehe, wie viele Breaking Bad als allerbeste Serie der Welt bezeichnen, dann sind das doch einige. Und deswegen werden auch viele die Serie lieben. Und davon ist hier viel mehr drin als jetzt bei Breaking Bad, weil bei Breaking Bad, da ging es ja wirklich, das war schon wirklich sehr drastisch und stark getrieben von der Story. Während Pluribus lässt sich viel Zeit und bringt auch viel Musik rein in die Serie, die dann bestimmte Szenen untermalen. Dann sind manche Szenen drin, wo man einfach nur sieht, wie sie irgendwas tut und das ist halt wirklich sehr schön gefilmt und alles. Ich finde es großartig, was Apple TV da wieder abgeliefert hat. Tolle Serie, tolle erste Staffel. Ich freue mich auf die zweite. Bin gespannt, wie es weitergeht. Richtig schöne Sci-Fi-Serie, die nicht so düster und fies ist wie manche andere Sachen in so dystopischen Sachen, weil dadurch, dass die halt alle happy sind, die anderen, die sind halt nicht böse und wollen ja nicht ans Leder, sondern die haben halt nur einfach keinen freien Willen mehr und sind halt alle harmonisiert. Und wie sie damit umgeht, und das ist halt echt gut, ja. Also es gibt zum Beispiel so witzige Sachen, wie wo sie das dann rausfindet, wo sie sagt, hey, was, ihr macht alles, was ich euch sage, wo sie dann sagt, ich hätte gerne eine Handgranate, und dann bringen sie ihr eine Handgranate und sie guckt, ist das eine echte, und dann löst sie die aus Versehen aus und so. Ja, das ist halt alles echt eine coole Serie, auch toll gespielt von allen Darstellern, schön gedreht. Kann ich empfehlen. Zu Fallout Season 2, Episode 2, darf ich noch nicht sagen, weil der Chris...
Nee, darfst du nicht.
Chris in der Jagd.
Wenn du das machst, klinge ich mich direkt aus.
Ich wollte in unserer Gruppe einfach nur, in unserer WhatsApp-Gruppe einfach nur so einen Daumen nach oben schicken. so Fallout S02, E02, Thumbs up. Ja, hab ich irgendwie auch vergessen, weil mich die Folge so mitgerissen hat. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht können wir dann nächste Woche 2 Folgen besprechen. Und natürlich die Sneak, die wir sehen werden am kommenden Montag. Die Sneak Preview 13.01 nach der schlechten Jubiläums-Sneak kommt immer
nach
die gute.
Nach der nicht so guten.
Ja, da kommt eine gute. Also kommt alle vorbei. Innenstadtkinos Stuttgart. 20.30 Uhr geht's los. Gibt auch ein bisschen was zu gewinnen beim Chris. Poster, wo man nicht weiß, was kommt. Was wohl. Gut, ja, bis dann.
Ist das.
Viel Spaß in der Turnhalle. Tschüss.
Ja, und bevor wir uns verabschieden, kommt gut ins neue Jahr, weil die nächste Folge gibt es dann erst nächstes Jahr.
Guten Rutsch, sagt man.
Das ist dem Erik wahrscheinlich jetzt wieder entfallen.
Guten Rutsch.
Ja, guten Start in 2026. Danke, dass ihr uns dieses Jahr so zahlreich gehört habt, und hört uns doch nächstes Jahr gerne wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Tschüss.
Bis bald im Kinocast.